NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Die Debatte über die Zustände im BAMF geht weiter. Die Bundesregierung einigt sich überraschend nicht auf die Besetzung der Kohlekommission. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem die heftigen Unwetter in Deutschland und Kritik an der Lage der Menschenrechte in Russland kurz vor der Fußball-WM. Mehr zu diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Zunächst aber in die Ukraine. Was für eine unglaubliche Geschichte. Gestern Abend ist der russische Journalist Arkadi Babchenko in Kiew ermordet worden. Heute ist er wieder auferstanden im Rahmen einer Pressekonferenz in Kiew. Dorthin hatte der Kreml-kritische Autor seinen Lebensmittelpunkt verlagert, weil er sich in seiner russischen Heimat nicht mehr sicher fühlte. Die Meldung von seiner angeblichen Ermordung war vor diesem Hintergrund glaubwürdig, hatte Entsetzen ausgelöst in aller Welt und die Spannungen noch weiter verschärft zwischen Russland und der Ukraine. Heute nun die spektakuläre Wende. Die Nachrichten über meinen Tod sind stark übertrieben, hatte Mark Twain einst gehöhnt. Zur aktuellen Variante aus dem Hause Babchenko, Markus Sambale.
Die Journalisten in Kiew trauten ihren Augen nicht, als der totgeglaubte Arkadi Babchenko am Nachmittag plötzlich auf einer Pressekonferenz erschien. Es gab erst ungläubiges Staunen, dann Applaus und Jubel. Babchenko selbst entschuldigte sich dafür, dass die Nachricht über seinen Tod verbreitet worden sei. Offenbar war alles eine Inszenierung des ukrainischen Geheimdienstes, und zwar eine monatelang vorbereitete Aktion. Man habe so Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes aufdecken wollen, erklärte der ukrainische Geheimdienstchef. Der Mann, der den Mord vorgetäuscht hat, habe die ganze Zeit mit den ukrainischen Behörden zusammengearbeitet. Er soll von einem Auftraggeber mehrere $10.000 bekommen haben für die Ermordung des Kreml-kritischen Journalisten. Alles danach ist nach Darstellung der ukrainischen Seite eine Inszenierung gewesen. Die Schüsse auf Babchenko waren demnach nur vorgetäuscht. Gezielt wurde dann die Falschmeldung über den Tod des Journalisten verbreitet, was nicht nur bei dessen Freunden und Kollegen Trauer und Bestürzung auslöste und zu heftigen Schuldzuweisungen zwischen der ukrainischen und der russischen Regierung führte. Der ukrainische Geheimdienstchef erklärte, der Auftraggeber sei bei der Ausreise aus der Ukraine festgenommen worden. Einzelheiten über weitere mögliche Hintermänner sind bislang nicht bekannt. Das russische Außenministerium kritisierte den vorgetäuschten Mord als Propagandaaktion. Das sei offensichtlich. Dass Babchenko lebe, sei die beste Nachricht, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums. Der Kreml äußerte sich zunächst nicht.
Markus Sambale zur überraschenden Entwicklung in der Ukraine. Das war kein einfacher Auftritt und er hätte durchaus schief gehen können, ist er aber nicht. Mehrere Stunden lang hat Horst Seehofer im Innenausschuss Fragen beantwortet. Fragen zu den Zuständen im BAMF, dem Flüchtlingsamt, dem Chaos in der Außenstelle in Bremen, den Zuständen in der Zentrale. Seehofer hat sich entschuldigt im Namen der Bundesregierung. Und so viel lässt sich am Tag danach dann wohl doch sagen, der Bundesinnenminister hat eine ganz gute Figur abgegeben bei seiner Befragung. Aber ausgestanden ist die Affäre damit noch lange nicht. Aus Berlin berichtet Andrea Müller.
Eins ist Horst Seehofer offenbar gelungen. Der Bundesinnenminister von der CSU hat sich einen Vertrauensvorschuss erarbeitet, auch in Teilen der Opposition, bei Luise Amtsberg zum Beispiel von den Grünen.
Der hat sehr klar gesagt, ihm ist daran gelegen, dass wir als Parlament auch das Gefühl haben, mitgenommen zu werden. Und er möchte auch nicht irgendwas an Problemen verschweigen. Das nehmen wir jetzt erstmal so mit.
Ähnlich klingt Sevim Dadelin von der Linken. Auch sie sieht aktuell keinen Grund, einen Untersuchungsausschuss einzurichten.
Seehofer hat totale Transparenz versprochen. Er hat auch einen Aufklärungswillen gezeigt. Und wir werden ihn an seinen Versprechen messen. Aber wenn das ins Stocken gerät, die Aufklärung im Ausschuss, muss natürlich neu diskutiert werden.
Auch außerhalb des Ausschusses wird auf verschiedenen Ebenen die Asylpraxis beim BAMF durchleuchtet. Der Bundesrechnungshof soll die Außenstellen untersuchen. In Bremen ermittelt die Staatsanwaltschaft und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schaut sich die Finanzen der Außenstelle Bremen an. Überweisungen für Gerichtskosten, Anwälte und mehr in Höhe von 8,5 Millionen Euro, bestätigte Ministeriumssprecherin Annette Korf.
Damit ist überhaupt kein Verdacht erstmal geäußert, dass diese Zahlungen alle unregelmäßig seien oder es sozusagen Hinweise auf einzelne Unregelmäßigkeiten gibt. Wir wollen nur ausschließen, dass es dort welche gibt. Und deswegen wurde diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, zu schauen, ob da alles rechtmäßig erfolgt ist.
AfD und FDP genügt das alles nicht. Sie halten den Innenausschuss für das falsche Mittel, um allen Vorwürfen gegen das BAMF auf den Grund zu gehen. Beide fordern einen Untersuchungsausschuss. Die AfD will die Gelegenheit nutzen, die gesamte Flüchtlingspolitik seit 2015 auf die Tagesordnung zu setzen. FDP-Chef Lindner bestreitet im ARD-Mittagsmagazin, dass es auch den Liberalen um eine Abrechnung mit der Kanzlerin geht. Um politische Verantwortung gehe es aber schon.
Die Aussagen von Herrn Seehofer gestern im Innenausschuss bestätigen uns ja. Herr Seehofer hat gesagt, dass es ganz offensichtlich einen politischen Druck gegeben hat, die Schnelligkeit vor die Qualität der Entscheidungen zu setzen. Das heißt, da ging es nicht nur um die Vorgänge innerhalb einer Behörde, sondern auch um das politische Umfeld, um die politische Führung.
Der Innenausschuss plant bereits die nächste Sondersitzung. Über die Einladungsliste aber sind sich die Fraktionen noch nicht ganz einig. Union und SPD wollen erstmal mit den Ex-Chefs des BAMF reden, also mit Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt. Die Opposition möchte dagegen auch die politische Führung laden, das heißt Ex-Innenminister de Maizière und den Ex-Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier.
Mit wie vielen Frauen darf ein deutscher Mann gleichzeitig verheiratet sein? Die Frage scheint absurd, natürlich nur mit einer, möchte man meinen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Das Bundesverwaltungsgericht musste heute entscheiden im Fall eines Syrers, der in Deutschland eingebürgert wurde und trotzdem zwei Frauen geheiratet hat. Eine in Deutschland, eine in Syrien. Daraufhin wurde er wieder ausgebürgert. Zu Unrecht haben die Richter in Leipzig heute entschieden. Annette Apfel zum Urteil und seiner Begründung.
Die rechtswirksam im Ausland eingegangene weitere Ehe entspreche zwar nicht deutschen Lebensverhältnissen. Allerdings stehe dem Ausländer ein Anspruch auf eine Einbürgerung nach Deutschland zu, sofern er sich unter anderem zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands bekenne. Diese verlange allerdings kein Bekenntnis zur Einehe. Eine Zweits- oder Mehrfachehe hindere damit nicht den Anspruch eines Ausländers auf Einbürgerung, heißt es vom Bundesverwaltungsgericht. Die Richter hoben mit ihrer Entscheidung die Klage eines seit 1999 in Deutschland lebenden Syrers auf und verwiesen sie an den Verwaltungsgerichtshof. Dieser müsse nunmehr umfassend prüfen, welche Voraussetzungen für eine Einbürgerung vorgelegen haben. Der Mann hatte gegen die Rücknahme seiner Einbürgerung nach Deutschland geklagt. Das Verwaltungsgericht in erster Instanz hatte dem Mann Arglist vorgeworfen. Der Syrer hatte im April 2008 eine deutsche Staatsangehörige geheiratet. Zwei Monate später schloss der Bauingenieur in Damaskus eine weitere Ehe mit einer syrischen Staatsangehörigen. Die insgesamt vier Kinder aus diesen Ehen leben genau wie die Zweitfrau in Deutschland. Das Bundesverwaltungsgericht wandte sich mit seiner Entscheidung aber auch an den Gesetzgeber. Es stehe diesem frei, den Anspruch auf Einbürgerung bei vorhandener Vielehe auszuschließen. Dazu müsse per Gesetz vom Ausländer eine Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse verlangt werden.
Das Bundeskabinett wollte heute eigentlich über die Besetzung der Kohlekommission entscheiden. Klingt nach Routine. Aber selbst Routine will der Großen Koalition in Berlin derzeit einfach nicht gelingen. Denn die Entscheidung, erst gestern angesetzt, wurde kurz vor der Sitzung der Ministerrunde heute Morgen abgesagt. Dabei waren die Namen derer, die da benannt werden sollten, längst bekannt. Warum dann also die Absage? Zu den Hintergründen der Entscheidung, oder besser Nichtentscheidung, aus Berlin Bettina Nutz.
Raus aus der Kohle! Raus aus der Kohle!
Begleitrufe von Umweltaktivisten vor dem Kanzleramt am Morgen, gedacht passend zum geplanten Tagesordnungspunkt im Kabinett, der Einsetzung der sogenannten Kohlekommission. Doch dazu kam es gar nicht mehr. Mitten in die Demonstrationen von Greenpeace, BUND und WWF platzte die Nachricht, der Punkt sei gestrichen. Wieder eine Vertagung des so wichtigen Themas, der so wichtigen Kommission, die sich sowohl um die Zukunft der Braunkohlereviere wie auch um die Zukunft des Klimas kümmern soll. Anton Hofreiter, der grüne Fraktionschef, hatte sich unter die Demonstranten gemischt. Frustriert und empört war er gleichermaßen.
In unseren Augen wäre klug gewesen, die Kommission mit einem klaren politisch beschlossenen Mandat auszustatten, wo schon einige Ziele vorgegeben sind, sodass man sich nicht über die Frage des Kohleausstiegs als solches ewig streiten muss.
Von ewigem Streit will die Bundesregierung indessen nichts wissen. Nach ihrer Lesart hat die vorläufige Verbannung des Themas Kohlekommission von der Kabinettsagenda eher organisatorische, ja fast banale Gründe. Es gehe um die Liste der Teilnehmer der Kommission. Rund 20 Mitglieder, 4 Vorsitzende, Politiker, Gewerkschafter, Unternehmer und Umweltschützer. Nikolai Fichtner, Sprecher im Umweltministerium, ist einer der wenigen, die sich von Regierungsseite heute einigermaßen dezidiert äußern.
Das ist aber kein inhaltlicher Dissens, sondern ist einfach eine Frage, ob man es bis heute früher hätte schaffen können, alles rechtzeitig final mit allen abzustimmen. Das hat jetzt nicht geklappt, ist aber wie gesagt kein Schaden für den zeitlichen Ablauf der Kommission.
Schwer zu vermitteln, denn seit Wochen herrscht Streit um Inhalte, um Zeitplan, aber auch gerade ums Personal in der Kommission. In der Viererspitze werden die ehemaligen Ministerpräsidenten der Kohleländer Sachsen und Brandenburg genannt, Stanislaw Tillich und Matthias Platzeck. Kritiker bezweifeln, dass sie genügend Distanz zur Kohlelobby hätten. Auch Ronald Pofalla im Vorstand der Bahn und enger Vertrauter der Kanzlerin, wenn er es denn werden sollte, stößt bei Umweltschützern auf Ablehnung. Gerüchte tauchen immer wieder auf, dass die Verschiebung mit dieser Personalie zusammenhinge. Dass es überhaupt vor allem aber in der CSU von Innenminister Seehofer noch Vorbehalte gebe. Außerhalb, vom politischen Berlin, in den Braunkohleländern selbst, zeigte man sich gerade wegen der Mammutaufgaben und der knappen Zeit für das Gremium enttäuscht, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Es ist ja vor allen Dingen auch für die Lausitz bei uns in unserem Bundesland, aber es ist auch für Deutschland insgesamt, was den Kohleausstieg betrifft, eine sehr essentielle Vorarbeit, die Kommission leisten muss, nämlich Perspektiven für die Region aufzuzeigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Tag, der mehr vergeht, das ganze Geschäft schwieriger machen wird.
Schwierig, wohl auch, weil die Kohlekommission eigentlich viel mehr sein soll. Schließlich lautet ihr Titel offiziell Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Dieses große Spannungsfeld aufzulösen, damit tut sich die Bundesregierung offenbar mehr als schwer.
Der Vorgang bei der Kohlekommission ist kein Einzelfall. Auch das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit wollte das Bundeskabinett heute beschließen. Doch auch der Gesetzentwurf des Arbeitsministers schaffte es nicht auf die Tagesordnung. Zufall? Oder läuft da gerade etwas grundsätzlich schief in der Großen Koalition aus Union und SPD in Berlin? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Thorsten Huhn.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis oder eine Kommission. Nach diesem Motto wird in Deutschland gerne Politik gemacht. So geschieht es jetzt auch mit dem Zeitplan für den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen wollen die Kohle noch möglichst lange behalten, die anderen sie möglichst schnell loswerden. Die Politik kann oder will diesen Konflikt nicht auflösen. Also bildet sie eine Kommission. Allerdings mischt sie sich schon bei der Auswahl der Mitglieder intensiv ein, damit die für sie richtigen Leute in der Kommission sitzen. So kommt es, dass nur wenige wirkliche Fachleute darin sind, dafür aber Menschen, die nicht unbedingt etwas für das Gemeinwohl tun wollen, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen. Deswegen dauert es auch so lange, bis das Kabinett nun endlich den Startschuss für die Kohlekommission geben kann. Über die Besetzung wird heftigst gestritten. Und jetzt soll mit dem Bahnvorstand Ronald Pofalla sogar ein 4. Vorsitzender für das Gremium bestimmt werden. Zudem ein Mann, der zwar der Kanzlerin politisch sehr nahe steht, aber nicht als Fachmann für Energiepolitik und Wirtschaftsförderung bekannt ist. Damit sollen nun 3 Politiker und nur eine Fachfrau an der Spitze des Gremiums stehen. Überzeugend ist das nicht. Auch 2 Vorsitzende würden reichen. Das hat die letztlich erfolgreiche Kommission zur Suche eines atomaren Endlagers gezeigt. Wenn die Politik nicht imstande ist, von sich aus eine Entscheidung zu fällen, dann sollte sie auch nicht versuchen, die Besetzung der Kommission mit allen möglichen Tricks zu beeinflussen. Dann sollte sie wirklich den Fachleuten das Feld überlassen. Doch sich herauszuhalten, das fällt Politikern sehr schwer. Das Schauspiel, das die Politik da wieder aufführt, ist überflüssig. Es ist nicht so schwierig, unterschiedliche Interessenvertreter und Fachleute aus verschiedenen Richtungen zu finden und in eine Kommission zu entsenden. Die sollte sich dem Problem ernsthaft und mit Verantwortungsbewusstsein nähern und sie möglichst lösen. Die Aufgabe ist schwierig. Es geht einerseits um Menschen, um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft und andererseits um den Schutz der Umwelt und des Klimas. Beides lässt sich oft schwer miteinander verbinden. Aber es lässt sich sicherlich ein Kompromiss erzielen, mit dem beide Seiten leben können. Dass die Kohle ein Auslaufmodell ist und sich Deutschland international zum Schutz des Klimas verpflichtet hat, müsste dabei allen klar sein. Es geht also um einen Übergang. Um dafür ein Konzept zu entwickeln, braucht eine solche Kommission aber ihren Freiraum und nicht dauernde Interventionen der Politik. Leider ist der Streit um die Kohlekommission symptomatisch für die schwarz-rote Koalition. Bei zu vielen Themen ist man sich nicht so richtig einig. Das nervt. Union und SPD sollten sich besser abstimmen.
Thorsten Huhn kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein schwer krimineller Gefängnisinsasse, der 2 Tage lang Freigang hatte. Das ist das Profil des Mannes, der gestern in Lüttich bei einem Anschlag 3 Menschen getötet hat, darunter 2 Polizistinnen. Ob er auch Islamist war, ist noch unklar, trotz entsprechender Hinweise. Kai Küstner zum Stand der Ermittlungen und zur Trauer um die Opfer in Lüttich.
Der Tag nach dem Angriff war der Tag der Trauer. Im Gedenken an die Opfer versammelten sich in Lüttich die politische Elite Belgiens sowie etwa 1000 Menschen. Für die Behörden ist nun klar, sie stufen die Attacke als terroristischen Mord ein. Augenzeugen hatten schon früh davon berichtet, dass der mutmaßliche Täter Allahu Akbar, Gott ist groß, geschrien habe. Nun gibt es dafür eine offizielle Bestätigung.
He shouted several times Allahu Akbar.
Mehrere Male habe er den Satz gebrüllt, sagte Staatsanwalt Erik van der Siebt, bevor der Mann in einer Schule eine Frau als Geisel genommen habe. Und dann erneut, kurz bevor er in einem Feuergefecht mit einer Spezialeinheit der Polizei getötet wurde. Im Netz kursiert ein Video, auf dem der Ruf des mutmaßlichen Terroristen zu hören ist, sowie die Antwort einer ärgerlichen Anwohnerin. Gott ist groß, hau ab, du Blödmann, schimpft die Frau. Eine der Fragen, die sich viele stellen, lautet nun, handelte der Attentäter aus religiöser Überzeugung oder versuchte er seiner brutalen Bluttat nur einen religiösen Anstrich zu verleihen? Selbst Belgiens Innenminister, Mitglied einer rechten Partei, waren vor voreiligen Schlüssen. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls hatte den Fall übernommen, weil es schon früh Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab. Die Allahu Akbar-Rufe des Angreifers gehörten dazu. Aber das war noch nicht alles. Zu den ersten Hinweisen gehörte die Vorgehensweise des Islamischen Staats in seinen Internet-Videobotschaften, in denen dafür geworben wird, Polizisten mit einem Messer zu attackieren und sie ihrer Dienstwaffe zu berauben. Genau so, bestätigte der Staatsanwalt, war der Attentäter in Lüttich vorgegangen. Er griff die 2 Polizistinnen hinterrücks mit einem Messer an, entriss ihnen die Dienstwaffen und erschoss sie, als sie am Boden lagen. Kurze Zeit später tötete er auch einen unbeteiligten jungen Mann in einem Auto. Was bislang nicht bekannt war, der Angreifer drang auch in ein Café ein. Er hat es aber sofort wieder verlassen, weil er dort, dank der Wachsamkeit des Barkeepers, niemanden antraf. Bei dem mutmaßlichen Attentäter handelt es sich um einen 31-jährigen Belgier, der bereits wegen Raubüberfällen, Gebrauchs von Drogen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt worden war. Eigentlich saß er im Gefängnis ein. Ihm war jedoch 2 Tage Freigang eingeräumt worden. Der Staatsanwalt bestätigte auch, dass der mutmaßliche Attentäter Berichten der Sicherheitsbehörden zufolge in Kontakt mit radikalisierten Personen gewesen sei. Diese Informationen stammen aus der Zeit von 2016 und Anfang 2017, haben sich seitdem aber nicht erhärtet. Belgische Medien hatten zuvor darüber berichtet, dass der Mann möglicherweise in einem Gefängnis radikalisiert worden sein könnte. Die Ermittlungen gehen aber in alle Richtungen. So wird auch untersucht, inwieweit der Mann während seines Angriffs unter Drogeneinfluss stand. Zudem bestätigen die Behörden, dass der Belgier wohl auch für einen weiteren Mord in der Nacht zuvor an einem Bekannten verantwortlich sein dürfte. Eine Tat, die eher nicht religiös motiviert gewesen zu sein scheint. Auch dieser Fall wird untersucht.
Ein Beitrag von Kai Küstner. Es gibt keine Entwarnung. Hitze, Gewitter, Starkregen, Hagel und Überflutungen drohen in Deutschland auch heute Abend und in den nächsten Tagen. Der ungewöhnlich warme Monat Mai verabschiedet sich mit schweren Unwettern. Besonders schlimm getroffen hatte es gestern die Stadt Wuppertal. Es wird wohl noch Wochen dauern, bis die Schäden beseitigt sein werden. Von den Aufräumarbeiten meldet sich Frank Krieger.
Auf einmal ist das Dach halt so hochgekippt und ich habe richtig Angst gehabt. Also ich habe gedacht, jetzt muss ich ganz schnell nach Hause, weil wer weiß, was hier sonst noch passiert.
Nicole Eberhardt war gestern dabei, als das Dach einer Tankstelle die Wassermassen nicht mehr bewältigen konnte. Es krachte auf mehrere Autos. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. In kurzer Zeit kam so viel Regen runter wie sonst in einem ganzen Monat. Mehr als 600 Einsätze hatte die Feuerwehr. Völliger Ausnahmezustand. Auch heute noch, sagt Feuerwehrmann Tobias Krepper.
Ja, in Summe waren ist überwiegend vollgelaufene Keller. Wir hatten auch in verschiedenen Kellern aufgrund des Wasserdrucks Wandeinstürze. Wir hatten Teilbereicheinstürze in Wohngebäuden. Also die Anzahl der Einsätze in der Intensität konnten wir mit unseren Kräften alleine nicht stemmen. Und wir haben dafür Kräfte aus anderen Landesteilen. Vom Niederrhein haben wir viele Feuerwehrkräfte gerade hier. Das THW hat aus dem ganzen Land Kräfte zusammengezogen. Und mit denen arbeiten wir jetzt nach und nach jeden Einsatz ab.
Immer wieder hört man heute Blaulicht in der Stadt. Viele versuchen, ihren Keller sogar selbst frei zu pumpen. Auf Facebook fragen Freunde nach Hilfe und Pumpgeräten. Sonst müssten sie die Feuerwehr anrufen. Die aber hatte am Mittag noch 300 laufende Einsätze. Die Stadt versucht sich an einer Bestandsaufnahme, um dann zu entscheiden, wo zuerst repariert wird, sagt Sprecherin Martina Eckermann.
Dass wir von Millionenschäden sprechen können, das ist sicher. Wir haben massive Schäden im Bereich der Kanalisation, in unseren Straßen und auch in vielen städtischen Gebäuden. Uns sind Sporthallen, Schulen, Berufskolleg, Kitas abgesoffen, wo Technikräume komplett unter Wasser standen und mit Sicherheit alles erneuert werden muss. Also es ist schon dramatisch. Wir haben im Übrigen hier im Rathaus auch nur deswegen Strom, weil wir ein Notstromaggregat haben.
Heute sind einige Schulen geschlossen, weil nicht klar ist, wie sicher die Elektrik jetzt noch ist. Die Stadt warnt auch vor dem Betreten von Wäldern und Spielplätzen. Es könnten Äste runterkommen. Die Unwetter haben auch den Bäumen arg zugesetzt. An der Uni Wuppertal gibt es ebenfalls erhebliche Schäden. Ein Gebäude in Wuppernähe ist eingebrochen. Student Marc Stellmach war dabei.
Es ist halt einfach die komplette Decke runtergekommen und die Seitenwand ist ein bisschen in den Raum gefallen. Das Loch, das ist bestimmt 20, 30 Quadratmeter groß. Kabel, Rohre, alles hängt irgendwie im Raum bzw. liegt auf dem Fußboden. Schon heftig.
Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern. Besonders schnell ging es bei einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Da stand gestern die untere Etage unter Wasser. Mehr als 50 Arbeiter aber haben die komplette Nacht das Einkaufszentrum dann wieder shoppingbereit gemacht. Viele Hausbesitzer haben allerdings keine Elementarschädenversicherung. Die würde dann für den vollgelaufenen Keller zu Hause zahlen. Auch in den umliegenden Städten kam viel Regen runter. In Wipperfürth etwa lief ein Supermarkt voll. In Solingen hat die Feuerwehr in einem Ortsteil 1500 Sandsäcke aufgestellt, um die Häuser in Flussnähe zu schützen. Anwohnerin Stefanie Königsberg war dabei, als der Fluss plötzlich dreimal so viel Wasser durch ihren Ort schoss.
Ja, die Sirene ertönte und man hörte die Feuerwehr fahren und dann ging alles ganz schnell. Und dann sind wir an den Gartenzaun gegangen und dann kam das Wasser erschreckend schnell auf uns zu. Ich habe ganz schnell meine Kaninchen noch alle gerettet. Ja, und schwuppdiwupp war das Wasser so hoch, dass ich bis zu den Knien im Wasser stand und mein Garten nicht mehr zu sehen war.
Die Feuerwehr sprach von einer regelrechten Flutwelle. Statt einem Meter Wasserstand 3 Meter. Aber hier ist alles zum Glück relativ glimpflich ausgegangen. Keine Verletzten, nur vollgelaufene Keller.
Die offizielle Statistik wird der Deutsche Wetterdienst zwar erst nächsten Montag vorlegen, heute ist schließlich erst der 30. Aber schon jetzt steht fest, dieser Mai 2018 war ungewöhnlich warm, obwohl er ziemlich kalt begonnen hatte. Und er endet nun mit heftigen Unwettern. Detlef Reppen aus unserer Umweltredaktion, reden wir jetzt noch über normale Wetterschwankungen oder sind das schon Zeichen des Klimawandels?
Also an Einzelereignissen wie jetzt diesen enormen Unwettern und Starkregenereignissen hängt nie ein Preisschild dran. Hier war der Klimawandel zugange. Aber es passt in die ganzen Klimamodelle hinein und es passt in die Logik hinein. Denn warme Luft kann einfach so viel mehr Wasser aufnehmen, was dann eben bei Starkregen oder bei Dauerregen auch wieder runterkommt. Von daher sagen alle Experten vom Deutschen Wetterdienst bis zum Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut, ja, dies gehört zum Klimawandel.
Nun habe ich mal nachgeschaut. Vergleichbar warm wie der Mai 2018 war der Mai 1889. Damals war von Klimawandel und Erderwärmung keine Rede. Also doch nur ein Phänomen, das halt immer mal wieder auftritt, auch in unseren Breiten?
Naja, das war jetzt dieser Mai 2018 so warm wie 1889. Aber wir haben ja in den letzten 10 Jahren absolute Rekordjahre gehabt. Also einzelne Monate können immer mal besonders heiß werden. Ich kann mich sogar erinnern, als Kind in Hamburg damals wirklich solche Gewitter, solche Starkregenereignisse gehabt zu haben in den frühen 70er Jahren. Aber das heißt, die Häufung macht es jetzt und wirklich auch die Wucht, das muss man sagen. Die Wucht ist noch eine ganz andere geworden bei den Starkregenereignissen und das führt dann eben zu solchen katastrophalen Zuständen, wo einfach Straßenzüge zu reißenden Flüssen werden.
Sie haben es angedeutet, die Folgen dieser Unwetter waren zumindest an einzelnen Orten schlicht katastrophal, zum Beispiel gestern in Wuppertal. Müssen wir uns an solche extremen Ereignisse jetzt gewöhnen?
Ja, also alle Studien, die dazu gemacht worden sind, und zwar wirklich sehr ausführliche Studien, sagen, bis 2040 eine erhebliche Zunahme an Starkregenereignissen und überhaupt an Wetterextremen voraus. Noch sicherer ist man eigentlich bei den Hitzewellen, bei stehender Hitze, die lange Zeit über einer Landschaft liegt und dann auch gesundheitlich sehr bedrohlich für die Menschen wird. Da ist man noch viel sicherer als bei den Starkregenereignissen. Wir müssen in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall mit einer starken Zunahme rechnen.
Wenn wir alle jetzt gerade mit ansehen und zum Teil ja auch mit erleiden, was geschieht, wäre es dann nicht höchste Zeit, umzusteuern? Und wenn ja, wie?
Ja, insgesamt müssten die Staaten mehr für den Klimaschutz tun. Das eine ist ja die Anpassung an den Klimawandel. Der ist im vollen Gange und da müsste auch noch mehr gemacht werden. Aber Deutschland muss die Klimaziele, die es sich selbst gesteckt hat und die es innerhalb der Europäischen Union übernommen hat, erfüllen. Danach sieht es überhaupt nicht aus im Moment. Die Klimaziele 2020 werden ja von der Bundesregierung krachend verfehlt und es zeichnet sich noch nicht mehr ab im Moment, dass neue Anstrengungen unternommen werden, die doch noch einigermaßen zu erreichen oder die Klimaziele 2030 zu erreichen. Also da müsste doch noch sehr viel passieren, um eine Zunahme solcher Wetterextreme zu verhindern.
Detlef Repen aus unserer Umweltredaktion zu den Rekordtemperaturen und Unwettern dieser Tage. Es wird ein Riesenfest. 4 Wochen Fußball-WM von Mitte Juni bis Mitte Juli. Traumhafte Tore, Streit um Abseits oder Foul. 2x11 Männer in kurzen Hosen jagen einem Ball hinterher. Und am Ende gewinnt Deutschland, wie ein britischer Fußballer das so treffend zu formulieren pflegt. Hunderte Millionen Menschen in aller Welt schauen zu und feiern mit. Nur, und das ist der Schönheitsfehler, die WM findet in Russland statt. Und dort werden die Menschenrechte so wenig beachtet wie Dopingregeln im Radsport. Amnesty International hat heute auf Fehlentwicklungen hingewiesen im Land des WM-Gastgebers. Jörg Seiselberg war dabei.
In Russland, warnt Amnesty International, laufen ganz spezielle Vorbereitungen auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Unter anderem, so der Russland-Experte von Amnesty International Peter Frank, habe Putin vor der Sportgroßveranstaltung still und heimlich die Daumenschrauben für Demonstrationen angezogen.
Indem jetzt in 11 Regionen, wo die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, diese Anmeldepflicht nicht nur bei den lokalen Behörden besteht, sondern auch beim Innenministerium und beim Inlandsgeheimdienst. Und wenn nicht alle Leute da zugestimmt haben für diese Geschichten, dann darf die Demonstration nicht stattfinden.
Grundsätzlich sei derzeit auch für Amnesty schwer einzuschätzen, ob Putin hinter der bunten Kulisse der Weltmeisterschaft den Druck auf Oppositionelle erhöht, damit niemand die vordergründige Harmonie der WM stört. Oder ob für die Zeit der Weltmeisterschaft mehr Freiheiten eingeräumt werden, weil die Welt genauer hinschaut. Amnesty selbst will das Sportereignis nutzen, um die Menschenrechtssituation im Putinland in den Fokus zu rücken. Unter anderem weist die Organisation auf den Fall des Filmemachers Oleg Senzow hin, der in einem Straflager in Sibirien sitzt und sich seit Mitte des Monats im Hungerstreik befindet. Ein erster Erfolg. Der Fußballweltverband FIFA äußert sich in einer Antwort auf eine Amnesty-Anfrage, Zitat, tief besorgt über die Situation von Titjew. Erfreut ist man bei der Menschenrechtsorganisation, dass auch vom Deutschen Fußballbund positive Signale kommen. Die Fußballfunktionäre hätten sich vor einigen Monaten von sich aus an Amnesty gewandt und um Kooperation beim Thema Menschenrechte gebeten. Daraufhin seien Amnesty-Vertreter beim DFB gewesen und hätten Mitglieder der Delegation über die Situation in Russland informiert. Mit dem Ziel, so Frank, bei Spielern und Funktionären eine Sensibilität für die Situation im Land zu schaffen.
Erstmal ging es ja auch darum, Äußerungen zu verhindern, wie sie ja im Kontext anderer Weltmeisterschaften früher schon von verantwortlichen Funktionären oder Spielern gefallen sind, dass sowas nicht wieder passiert. Also wie, ich habe keine Gefangenen irgendwo gesehen oder so.
Ein Zitat von Berti Vogts, der 1978 nach der WM im von einem Junta-Regime regierten Argentinien nichts Anstößiges an der dortigen Menschenrechtslage fand. Gemeinsam mit dem DFB arbeitet Amnesty International daran, während der jetzigen WM-Veranstaltungen mit örtlichen Nichtregierungsorganisationen möglich zu machen. Geplant sei, über das Thema Rassismus und den Umgang damit im Fußball zu diskutieren. Vor dem Hintergrund, dass offener Rassismus unter russischen Fußballfans weit verbreitet ist. Konkret arbeitet Amnesty mit dem DFB daran, dass deutsche Faninitiativen, die zum Thema Antirassismus aktiv sind, sich in Russland auf 2 oder 3 Veranstaltungen präsentieren können, so Frank.
Je länger die Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft dauert, kann man dann vielleicht kurzfristig noch zusätzlich was machen. Aber man kann ja jetzt erstmal nur für die Gruppenphase planen.
Ein Auftritt des DFB mit russischen Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel zum Thema Rassismus, das wäre, sagt Amnesty, ein wichtiges Signal, damit das Thema Menschenrechte in Russland während der Fußball-Weltmeisterschaft nicht untergeht.
Und mit diesem Beitrag von Jörg Seißelberg geht das Echo des Tages zu Ende. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.